Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge mit mir, Deva Manik, der aus seiner Zeit berichtet, wo er noch im Glashaus gelebt hat. In der heutigen Folge berichte ich dir von meiner Kindheit und Drogen. Dann machen wir eine kleine Zeitreise zurück. Ich denke, ich war 10 Jahre alt, als ich eingeschult worden bin in die Realschule. Und habe damals meinen besten Freund kennengelernt. Das war eigentlich so Liebe auf den ersten Blick. Der Kontakt kam eigentlich zustande durch meine Schwester, die bei der Einschulung mit dabei gewesen war. Und die hat einfach nur einen Satz gesagt: Hey, bist du auch hier auf der Schule? Also zu meinem Kumpel. Und ich kannte ihn gar nicht. Und ich weiß noch, jeder hatte sich irgendwie einen Platz ausgesucht in der neuen Klasse. Der saß direkt auf der anderen Seite, schaute mich an und neben mir war noch ein Platz frei und ich habe direkt auf den Platz gezeigt und habe auch doppelt drauf geklopft und er hat sich direkt neben mich hingesetzt. Und das war die Geburt einer Freundschaft, einer falschen Freundschaft, was sich erst viel, viel später herausgestellt hatte. Am Anfang ist man natürlich immer sehr nett, sind wir alle, und er ist mit der Zeit, in bestimmten Situationen zeigt sich eigentlich der wahre Charakter. Daran hat sich eigentlich wenig verändert. Ne? Es ist sogar ein unausgesprochenes Universalgesetz, was du vielleicht auch selber auch kennst, entweder aus deinem Leben oder auch aus deinem Umfeld. Und ja, warum sage ich eigentlich falscher Freundeskreis, also oder falscher Kumpel? Er hatte alles, was ich eigentlich hatte, aber nicht ausleben konnte. Was heißt das? Er war stark, also körperlich, und der hatte immer eine große Klappe gehabt. Und hat auch bereits damals schon, also in der 5. Klasse, allen Leuten, die nicht seine eigene Meinung waren, direkt auch seine eigene Meinung aufgedrängt und die auch fertig gemacht. Und mit der Zeit war das dann so gewesen, wenn ich nicht seine Meinung geteilt habe, dann hat er mich geschlagen. So, ne? Also das war ein deutscher Freund auch gewesen. Das war, also das ist jetzt ohne Wertung, aber das war so seine Art gewesen, womit er eigentlich Diskussionen gelöst hat. Und weil ich ja selbst auch Schläge kannte, ich bin ja damit groß geworden, war das so für mich nichts Neues gewesen. Also ich habe das nie irgendwie hinterfragt, dass das jetzt irgendwie falsch ist, sondern gut, alles klar, dann werde ich nämlich auch hier in der Schule geschlagen, zu Hause sowieso, also von meiner Mutter. Und Ich hab's einfach hingenommen. Und wie gesagt, erst im Nachhinein habe ich dann erst verstanden, okay, warum fühlte ich mich zu dem Kumpel hingezogen? Also warum habe ich diese Freundschaft so geschätzt? Einfach aus dem Hintergrund, weil er alles hatte, was ich wünschte, hätte ausleben können. Ich suchte nach einer Vorbildfunktion, die ich zu Hause nicht hatte. Mein Vater war die meiste Zeit arbeiten gewesen. Das heißt, ich habe ihn nur abends quasi gesehen und am Wochenende haben wir immer das gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Das heißt, wenn ich gesagt habe, hey Papa, lass uns mal in den Wald Fahrrad fahren. Klar, kein Problem, lass uns mal schwimmen gehen, lass uns mal auf den Bolzplatz. All das hat er gemacht, wenn ich die Vorschläge gebracht habe. Wenn ich mal keine Vorschläge gebracht habe, dann ist noch nichts passiert. Also das heißt, ich habe bereits schon in jungen Jahren früh schon Beschäftigungsstrategien gefunden, weil ich gemerkt habe, meine Eltern sind irgendwo in ihren Welten gefangen. Ja, und das habe ich schon bereits in frühen Jahren, ich weiß nicht, 5 oder 6, als ich war, schon sehr früh halt eben erkannt und auch wahrgenommen. Und das ist immer ganz interessant, auch diese Beobachtung quasi auch bei Kindern halt eben zu sehen. Ich habe ja die letzten 8 Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch ehrenamtlich, und da habe ich das auch sehr oft halt eben beobachtet. Kinder, die wenig Aufmerksamkeit von zu Hause bekommen haben, die haben immer nach Möglichkeiten gesucht, wie sie ihre Zeit halt eben nutzen können, also sich beschäftigen können. Und Kinder, die Aufmerksamkeit bekommen haben von ihren Eltern, suchten häufig halt eben nach Anschlüssen. Sie suchten halt eben, wo kann ich bei einem anderen quasi den Anschluss finden? Klar, das ist ja so auch der gesunde Weg. Bei mir war es eigentlich genau der zweite Fall gewesen. Das heißt, ich habe immer irgendwie versucht, irgendwie immer das Beste draus zu machen. Und das ist heute immer noch so. Und das finde ich auch gut. Ne? Das passt halt eben zu meinem Charakter. Aber ich will nicht zu sehr abschweifen, falscher Freundeskreis heißt auch gleich direkt. Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu rauchen. Ja, das hat aber folgenden Grund gehabt. Ich habe zu viel Fernsehen einfach damals geguckt. Meine Eltern haben versucht, das Ganze irgendwie zu unterbinden, hat aber nie irgendwie geklappt. Und Fernsehen war für mich immer so ein Zufluchtsort gewesen, weil wenn meine Eltern irgendwie keine Zeit hatten, hatte halt eben Fernsehen immer Zeit für mich. Ja, Captain Baloo und so eine tollkühne Crew, ja, oder Ariel und die junge Meerjungfrau und weiß der Kuckuck, was es alles nicht so damals gab. Und Nickelodeon gab es ja auch noch. Und ja, die Marlboro-Werbung fand ich irgendwie cool damals. Und wir wollten alle irgendwie so cool sein wie der Typ. Frag mich nicht, warum. Das war einfach so, ne? Und ich kann mich an jeden Tag erinnern, es war ein sommerlicher Tag gewesen, hinter dem Gebäude, im Schwimmbad, hinter dem Gebäude, wo die Umkleidekabinen waren, da war so ein Gebüsch. Und da habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen und habe gesagt, komm, lass uns einfach mal eine Marlboro probieren, weil wir dort andere aus dem Dorf gesehen haben, die dort geraucht haben, wo wir bis dato nicht dachten, dass die rauchen. Und das war so ein Moment gewesen, machst du jetzt mit oder nicht? Und ja, ich wollte damals cool sein, obwohl es gar nicht zu mir gepasst hatte und habe dann eine Zigarette geraucht mit dem Kumpel. Wir fanden das irgendwie cool und sind dann ins Wasser gegangen und sind wieder zurückgegangen und haben gesagt, komm, lass uns noch eine rauchen und noch eine. Und ich glaube, ich habe locker an dem Tag mindestens die Hälfte der Schachtel weggeraucht. Ja, unter anderem ist das, glaube ich, auch der Grund, warum ich heute so groß bin. Also ich bin 1,70 Meter groß. Und das war so der Beginn der Raucherkarriere. Ne? Frag mich nicht, wie lange ich geraucht habe. Ich glaube, so ein paar Monate. Und aufgehört ging es dann ganz schnell mit einer Schocktherapie. Wir waren als Clique, es war ein Samstag, Nachmittag, ebenfalls Sommer noch. Wir waren auf der Bank. Ich habe aber an dem Tag nicht geraucht. Das schwöre ich hoch und heilig, das weiß ich noch. Und ich wollte Geld holen oder ich habe sogar Geld geholt, um Eis zu essen. Ja? Und dann habe ich zum Jens noch gesagt, Jens, gib mir mal einen Zug. Ich habe nur einmal gezogen, einmal eingeatmet und ausgeatmet. Und habe gesagt, ich komme gleich wieder. Und beim Fahren nach Hause dachte ich, oh, du Vollpfosten, du hast jetzt gerade an der Kippe gezogen. Was machst du denn, wenn deine Mutter das merkt? Ach, das würde ich schon nicht merken, dachte ich. Also, ne, volles Risiko. Zu Hause geklingelt, Mutter machte die Tür auf und suchte das Geld, also guckte auf ihr Portemonnaie und hatte irgendeine Frage gestellt. Und ich sagte, ja, das wird schon irgendwie. Und dann hatte sie dann aufgehört zu zählen, guckte mich an und sagte, mach mal den Mund auf. Ich habe nur den Mund aufgemacht, sagte, hauch mich mal an. Und da wusste ich, okay, jetzt habe ich 6 am Lotto. Da habe ich sie angehaucht und hatte gesagt, mach nochmal. Und vielleicht kennst du den Moment, wenn dich ein Mensch oder dein liebster Mensch, der dir nahe steht, für eine halbe Minute dich einfach nur anguckt. Und ich, am liebsten hätte ich mir gewünscht, man hätte mich irgendwie weggezaubert. Also so einen Moment hatte ich danach in meinem Leben nie wieder gehabt. Und meine Mutter schaute mich wirklich eine halbe Minute an und zack, hatte ich eine Ohrfeige sitzen. Mein komplettes Gesicht, ich war damals 12 Jahre alt, mein komplettes Gesicht einmal nach links katapultiert. Und sie sagte, du hast geraucht, ne? Mhm. Komm nach Hause. Und wir haben im Erdgeschoss gelebt, wir hatten 3 Etagen gehabt im Haus. Man konnte das Echo bis nach oben hören. Und ich hatte mein Gesicht wieder in die Mitte gelenkt. Ich habe gesagt, nein, ich habe nicht geraucht. Und ich habe dann das Geld bekommen, bin rausgegangen und habe dann meinen anderen Freunden gesagt, Jungs, ich habe aufgehört jetzt mit dem Rauchen. Ich wurde gerade erwischt. Und die so, ja, ja. Ich so, ich schwöre auf alles, was heilig ist. Ich habe aufgehört mit dem Rauchen. Ich wurde gerade erwischt. Und die so, ne. Ich so, doch, ich habe eine Ohrfeige bekommen. Und das war der Tag gewesen, wo ich keine einzige Zigarette mehr angerührt habe. Ich habe vielleicht danach, habe ich vielleicht 1-2 Mal probiert, aber es war einfach viel zu umständlich. Ich habe eine komplette Deo, also ein komplettes Deo, Axe-Deo mir dann geholt, habe mich komplett damit eingesprayt und das war mir so umständlich gewesen. Und meine Mutter hat mich auch immer dann kontrolliert, wenn ich draußen war und wieder nach Hause kam, musste ich sie immer anhauchen und ich habe es dann komplett sein lassen. Also ich habe wirklich danach keine eigene Zigarette mehr wirklich geraucht und das war die Schocktherapie gewesen. Ne? Also wirklich, hätte ich diese Ohrfeige damals niemals bekommen, hätte ich locker heute bis immer noch weitergeraucht. Wer weiß, ob ich dann vielleicht nicht an Krebs oder irgendwelchen anderen Krankheiten dann verstorben wäre. Der Drogenaspekt, oh, was hat das Ganze mit Drogen zu tun? Gut, Alkohol und Zigaretten sind definitiv auch eine Droge, vielleicht eine verharmloste Droge von dem einen oder anderen. Meine Freunde damals haben nicht nur Zigaretten geraucht, sondern sie haben dann irgendwann angefangen auch ja, Marihuana und Peace zu konsumieren. Also Peace, das ist wie so Erde ist das, aber nur braun. Ja, also wie kann ich das am besten erklären? Wie so Radiergummi, ja, so, und das kannst du dann halt eben bröseln. Ja. Und also ich habe das halt eben immer gesehen, so wie die an Wochenenden oder auch mal in der Schule ja, sich so ein Joint gedreht haben. Muss ich mir mal vorstellen, so 12-jährige kleine Kinder, so zu dem Zeitpunkt 13 Jahre, fangen an halt eben solche Substanzen zu konsumieren. Und ich habe es damals nie so wirklich verstanden, warum sie das eigentlich konsumiert haben, weil das waren Jungs aus richtig reichen Elternhäusern. Also von einem Kumpel, der Vater, der damals im NRW-Ministerium gearbeitet und der andere Vater vom anderen Kumpel, der war selbstständig. Die hatten alle so richtig fette Häuser gehabt. Ich war ja häufig bei denen zu Hause gewesen. Und ja, jedes Elternteil hatte ein eigenes Auto gehabt. Das war damals in den 90er Jahren schon so ein Statussymbol. Wir sind reich. Oder wenn eine Familie reich war, hatte sie mindestens zwei Autos gehabt. Und das habe ich nie so wirklich so wirklich gecheckt. Aber die haben doch eigentlich alles, die Jungs, und warum konsumieren die das eigentlich? Und erst so später, als ich erwachsen war, als ich ja, mich von diesem ganzen Freundeskreis gelöst habe, dazu komme ich dann später auch nochmal im Laufe dieser Folge, war bei allen halt eben eine Sache gleich, bei allen Jungs, die gekifft haben. Der Vater hat gefehlt. Niemand aus der Clique hat jemals sich getraut zu sagen, ich finde das so blöd, dass mein Vater so wenig Zeit mit mir verbringt. Und das ist der Grund, warum ich heute rauche, und das ist der Grund, warum ich heute Drogen konsumiere. Und ich habe das nie angefasst. Ich habe wirklich nie Marihuana oder Peace irgendwie nicht mal probiert, weil ich einfach dieses Ausmaß gesehen habe, was das mit meinen Kumpels gemacht hat. Also einer zum Beispiel. Der war an einem Tag, wo ich die an einem Nachmittag einfach mal besucht habe, der hatte mal sturmfreie Bude gehabt, der war nur am Kotzen gewesen. Also da kam auch Magensäure raus, den ganzen Tag war der nur am Kotzen gewesen. Und ich habe meine anderen Freunde gefragt, was ist jetzt mit dem, ne? Und dann sagten die, ja, der hat halt im Peace gegessen und der hat zu viel gegessen. Und dachte ich, okay, krass, ey. Krass, was so ein Zeug halt eben mit einem macht und warum er sich selber halt eben so auch. Ja, selber eigentlich so, sich selber tötet eigentlich damit, ne? Also seinen Körper eigentlich tötet. Und ja, ich muss mich einfach jetzt wieder fassen, weil ich das Bild immer noch vor Augen habe. Das ist Fluch und Segen zugleich, wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast und ja, gewisse Bilder, gewisse Erlebnisse einfach nicht vergessen kannst, so wie ich. Und ich sehe den Arm da noch, also wirklich, der ist, ich weiß gar nicht, wie der den Tag da eigentlich verbracht hatte. Also wir sind dann irgendwann nach 18 Uhr oder so sind wir da gegangen und ich glaube, der ist dann pennen gegangen. Und so war es halt eben, ne? Also mit der Zeit, so, das waren ja Kinder gewesen, die können das ja nicht einschätzen, okay, bis dahin höre ich auf und bis dahin mache ich weiter. Und ich kann mich auch noch mal an eine Situation erinnern, das war genau der gleiche Kumpel gewesen. Wir hatten eine Bude gehabt, das war, ja, das war so ein verlassener Container gewesen, in so einem verlassenen Ort. Und ja, da hat die Clique sich immer da getroffen, entweder zu einer gemeinsamen Zeit oder jeder ist mal irgendwie mit einem anderen Kumpel hingegangen. Und wir saßen da mit der Steffi. Also den Namen ändere ich jetzt einfach. Und ja, Steffi war zusammen mit meinem besten Kumpel, der im Urlaub war. Und der andere Kumpel und ich, wir hingen da. Steffi war auch da und wir haben über Gott und die Welt geredet. Und was uns halt eben aber also auffiel, war, dass sie immer so gegrinst hat, so komisch. Und wir haben dann die dann auch gefragt, so, was bist du am Grinsen? Die sagte, nichts. Und hat dann immer irgendwie weitergemacht. Und wir haben gesagt, ja, du hast gekifft. Und hat er gesagt, Ja, was grinst du dann die ganze Zeit? Sag. Und dann haben die echt so ausgequetscht, ne, mit Fragen, wie so ein Verhör. So Kinder machen Verhör bei anderen Kindern. Und dann hat die gesagt, ja, ich habe PEP genommen. Und wir so, hä, was ist das denn? Und dann hat die gesagt, ja, das ist so ein Pulver. Und dann haben die gesagt, woher hast du das? Also die war genauso alt wie wir, ne? Also 12. Und dann sagte die, ja, ich habe es bei meinem Vater gefunden. Und dann, ich habe noch ein bisschen was dabei. Also, muss ich echt vorstellen, wie so ein Krüppelchen. Und dann sagte halt eben mein Kumpel, ja, komm, lass mal probieren. Und ich hatte damals einen deutschen Namen gehabt, also Theo, ne? Die hatte ich von meiner Patentante bekommen. Theo, machst du mit? Und du vertraust ja blind deinen Freunden. Und hier nochmal ganz wichtig, der Kontakt zu Drogen oder dass Leute in die Drogensucht fallen, kannst du überall nachlesen oder auch nachforschen, ist immer durch einen Freund, Bekannten oder Freundin. Warum? Weil du ihm vertraust. Weil wenn er das schon macht, dann wird das schon irgendwie richtig sein. Und ich wollte nicht irgendwie wie so ein Weichling sein, ja? Wollte ja cool sein, habe gesagt ja. Und dann hat er dieses kleine Pulverchen genommen oder wie so ein Krümel und hat das halt eben klein gemacht. Zu einer Linie, zu einer Line, weil ihm das erklärt hat. Und als ich das gesehen hatte, wie der das gemacht hat, habe ich Schiss bekommen. Und dann habe ich dann gesagt, ah nee, doch nicht. Und dann sagte er, du Feigling. Theo, du bist ein Feigling. Und komm, mach mit. Und ich habe gesagt, nee, nein, ich will nicht, ich mach nicht mit. Ne? Und ich sagte an der Stelle, in manchen Situationen ist es gar nicht mal so verkehrt, ein Feigling zu sein. Weil in solchen Situationen ist es dann die richtige Entscheidung, die du dann erst später im Nachgang verstehst. Und der hat es dann gezogen, ne? Durch die beiden Nasen und also diese Linie. Und ich glaube, irgendwie nach 20 oder 25 Minuten fing der an, halt eben auch zu grinsen. Und ich glaube, eine Hälfte hat sie auch nochmal genommen. Und das war krass so. Ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt darüber spreche, so, das waren kleine Kinder. Sie hatte es bei ihrem Vater gefunden. Das musst du dir erstmal reinziehen, ja. Wie so ein Elternteil so eine Substanz irgendwo liegen hat, dass die Tochter es findet und dann auf den Gedanken kommt, ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus, ja. Und wenn du auch in so einem Freundeskreis bist, wenn du in so einem Kreis bist, wo viel zu viel Alkohol konsumiert wird, raus da. Ja, du kannst dich ändern, aber du kannst andere Menschen nicht ändern. Glaub mir, das ist ein Grundgesetz und das ist auch, was ich an dieser Stelle nochmal deutlich unterstreiche. Und wie kam der Wandel zustande? Ich habe ja bis zur 7. Klasse nur 4 und 5 geschrieben. Ich habe aber nur Blödsinn gebaut. Was ich genau gemacht habe in den einzelnen Jahren, das mache ich mal in einer separaten Folge. Und sonst wird die Folge hier noch 3 Stunden. Und ich musste, als ich in die 7., in die 8. Klasse ging, musste ich in die Nachprüfung. Da kam so mein Kartenhaus so ein bisschen ins Wankeln. Und dann habe ich 6 Wochen mich hingesetzt, habe gelernt, also jeden Tag gepaukt. Also das war ein Verhalten gewesen. Das kann ich bis dato gar nicht, weil ich habe ja nur Blödsinn gebaut und habe während des Lernvorgangs zu mir gesagt, okay, wenn ich jetzt die Nachprüfung bestehe, dann wechsle ich eigenständig die Schule, fange ein neues Leben an. Ja, dieser Gedanke, das war ein intuitiver Gedanke von meiner inneren Stimme gewesen, die ich bis dato erfolgreich jahrelang unterdrückt habe. Und als ich die Nachprüfung bestanden habe, bin ich am nächsten Tag, ohne irgendjemanden etwas zu sagen, so wahrlich, wie ich hier sitze und das jetzt hier einspreche, in die neue Realschule einfach einmarschiert. Ich habe vorher nicht mal angerufen, habe gesagt, guten Tag, hier bin ich. Meine Eltern wollen, dass ich auf eine alleinstehenden Realschule gehe, weil ich vorher auf dem Schulzentrum war, auch auf einer Realschule, aber da war Gymnasium und Hauptschule zusammen miteinander verbunden. Das wäre mal ganz praktisch gewesen, wenn du eine Schlägerei hattest, hattest du locker mal 1000 Schüler um dich herum, ne? Also ausreichend Publikum, weil wenn wir Pause hatten, hatten alle 3 Schulen gleichzeitig Pause. Und Dann schaute die Sekretärin auf mein Zeugnis und machte halt eben riesengroße Augen, das werde ich nie vergessen, weil ich hatte 3 Fünfen gehabt, ne? Deutsch, Englisch, Mathe. Und ich konnte damals schon gut reden und ich sagte, ja, es war jetzt nur das erste Halbjahr und ich habe jetzt die Nachprüfung bestanden. Meine Eltern wollen, dass ich auf eine alleinstehende Realschule gehe. Meine Eltern wollen, die davon gar nichts wissen, dass ich dort stehe. Also ich habe da auch wieder geblufft. Und hat aber geklappt und dann kam der Wechsel zustande und ich habe einen radikalen Cut gemacht mit meinem Freundeskreis. Das bedeutet, ich habe mich gar nicht mehr bei denen gemeldet. Und ich habe mich auch nicht abgemeldet, weil ich ganz genau wusste, die lassen mich nicht freiwillig gehen. Und schon gar nicht mein falscher Freund, der mich immer geschlagen hat, wenn ich nicht seiner Meinung war. Und solche Freunde lassen sich natürlich nicht einfach gehen. Die haben mich zu Hause besucht, haben geklingelt, haben gesagt, hey, komm mal raus, spielen in Anführungsstrichen. Und ich habe meiner Mutter gesagt, sag denen einfach, ich bin nicht da. Meine Mutter konnte es dann irgendwann nicht verstehen. Der hat gesagt, der Peter kommt so oft dich zu Hause besuchen, du gehst nicht mehr raus. Und habe gesagt, komm, lass mich, das ist meine Entscheidung. Und war natürlich für mich nicht einfach gewesen, diese Bindung zu dem Menschen, wo ich einst eigentlich ein Vorbild gesehen habe, quasi zu cutten, aber ich wusste insgeheim, okay, ich muss diesen Weg gehen. Das heißt, an der Stelle auch nochmal an alle, die das jetzt gerade hören, wenn du eine Entscheidung triffst und das halt eben nicht einfach ist, diese Entscheidung zu treffen, aber du fühlst es vom Herzen, dass es irgendwo doch irgendwie richtig ist, auch wenn es weh tut, glaub mir, erst im Nachgang, erst nach einem halben oder nach einem halben Jahr oder nach paar Jahren, 5, 6, 7, 8, 10 Jahren, wirst du dankbar sein, dass du damals auf dein Herz gehört hast. Und das ist heute bei mir immer noch so. Und ja, dann hatte ich ja quasi, das war ein komplett neues Kapitel gewesen und die neue Realschule, die hatte ein ganz anderes Tempo gehabt. Da konnte ich mal nicht mal eben irgendwie durchschlängeln. Ich habe dann auf der neuen Realschule genauso weitergemacht wie vorher. Und musste dann nach einem Jahr die 8. Klasse wiederholen, ohne Nachprüfung. Und das war der Turning Point 2 gewesen. Heißt, ich habe zu mir gesagt, okay, wenn ich jetzt die 8. Klasse wiederholen muss, komme ich mir eigentlich vor wie im Kindergarten. Ich werde der Klassenbeste. Nochmal an der Stelle, bevor ich angefangen habe zu wiederholen, habe ich fleißig 405 geschrieben, auch auf der neuen Realschule, weil ich da irgendwie keinen Bock mehr hatte, weil ich wieder in mein altes Muster wieder zurückging. Ja, dann kam die erste 1 in Mathe, ne, also nach der Wiederholung, oder ja genau, als ich die Klasse wiederholt habe. Und da habe ich gesagt, wenn es in Mathe geht, geht es in Deutsch, Englisch, Physik, Chemie. Am Ende der Jahrgangsstufe 10 war ich nicht nur Klassenbester, sondern Jahrgangsbester mit einem Durchschnitt von 1,5. Warum erzähle ich dir das? Weil du mit einer intuitiven, bewussten Entscheidung dein Leben verändern kannst. Und das ist kein New Age Motivationsmantra, sondern von jemandem, der ein absoluter Loser war, der von allen möglichen Menschen geschlagen worden ist, auf brutalste Weise, der für sich gar keinen Ausweg sah, mit einer einzigen Entscheidung komplett das Spiel umgedreht hat. Vom Loser zum Winner. Deswegen sage ich ja zu allen Schülern, und wenn ich auch auf Bühnen bin, gerade die Schüler, die Blödsinn bauen, gerade die Schüler, die schüchtern sind, gerade die Schüler, die leise sind, die Schüler, die gemobbt werden, genau die will ich ja abholen. Weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich innerlich isoliert und denkt, keiner versteht einen, man ist alleine. Klar, in dem Moment bist du auch alleine, war ich auch. Ich habe mich so oft alleine gefühlt, gerade auch als ich damals mal mit 19 Jahren rausgeschmissen worden bin. Das machen wir in einer separaten Folge, was dann passiert ist. So oft. Aber ich habe mir selbst immer wieder ein Versprechen gegeben. Ich darf nicht verbittern. Verbittern heißt aufgeben. Und das habe ich bis heute ganz gut eigentlich geschafft und die Folge hier würde ich gerne auch mit diesem Punkt halt eben abschließen. Egal, was in deinem Leben passiert, du darfst niemals zulassen, dass der Schmerz dein wunderbares Herz verbittert. In dem Sinne, alles Gute und wir hören uns zum nächsten Mal, wenn ich wieder aus dem Glashaus berichte. Mach's gut. Ciao.